Zweitägiger Generalstreik in Indien. In Indien haben die Zentralverbände von 11 Gewerkschaften für den heutigen 20. und morgigen 21. Februar einen Generalstreik ausgerufen. Millionen werden voraussichtlich gegen Preissteigerungen, die mangelnden Regierungsinvestitionen in öffentliche Einrichtungen sowie die weit verbreitete Leiharbeit protestieren. Tunesien, Ministerpräsident Djebali tritt zurück. Der aus der Ennahdha-Partei, der islamistischen Ennahdha-Partei stammende Regierungschef Djebali hat nach einem Gespräch mit dem Präsidenten Marzouki am Dienstag sein Amt aufgegeben. Er reagierte damit darauf, dass die eigene Partei insbesondere seinen Vorschlag einer Expertenregierung, die er in Reaktion auf den Mord an den linken Oppositionspolitiker Benaid Chokri versprochen hatte, abblitzen ließ. Russischer Koordinationsrat der Opposition stellt fremdenfeindliche Forderungen. Vor wenigen Tagen forderten 30 Mitglieder des durch Internetabstimmung gewählten Koordinationsrates der Opposition bei 7 Enthaltungen die Einführung der Visumspflicht und damit eine Zuzugsbegrenzung für Bürger Zentralasiens. Jahr für Jahr nehme die Flut der Migranten aus den ehemaligen Sowjetrepubliken zu, heißt es in der Erklärung. Der linke Petersburger Umweltschützer Rashid Alimov kritisierte die Erklärung, es sei skandalös, dass es keine einzige Nein-Stimme gab. Besonders traurig mache ihn, dass auch Jewgenia Tschirikowa für die Erklärung gestimmt hat. Tschirikowa wurde als Umweltaktivistin bekannt, die sich vehement für die Einhaltung des Schimki-Waldes vor den Toren Moskaus einsetzte. Alimov hält es für möglich, dass die Regierung der Forderung des Koordinierungsrates entspricht. Präsidentschaftswahl in Armenien. In Armenien ist Präsident Sarkisian für eine weitere Amtszeit bestätigt worden. Bei geringer Wahlbeteiligung konnte er sich gegen alle Mitbewerber durchsetzen. Die vorläufigen Ergebnisse zufolge erreichte der Amtsinhaber fast 59% der Stimmen und konnte damit eine Stichwahl vermeiden. Die Wiederwahl des 58-Jährigen war erwartet worden. Dennoch beklagen internationale Wahlbeobachter einen Mangel am Wettbewerb. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OECD, sprach von Verbesserungen gegenüber früheren Wahlgängen, beklagt aber mangelnde Konkurrenz. Die Tatsache, dass mehrere einflussreiche Politiker sich gegen ein Antreten entschieden hatten, konnte zur Apathie und mangelndem Vertrauen der Wähler geführt haben. Rafi Hovhannisyan, ehemaliger Außenminister, mit 37% zweitplatziert, sagte, die Wahlen seien unfair gewesen, er habe Fälle von Wahlfälschung gegeben und die Wähler seien gezwungen worden, vor Sarkisian zu stimmen. Freiheit für kurdische Bürgermeister. Die türkische Justiz hat am Dienstag mehrere inhaftierte kurdische Bürgermeister freigelassen. Die 6 Lokalpolitiker waren unter insgesamt 10 Untersuchungshäftlingen, die auf Beschluss eines Gerichtes im südostanatolischen Yabeke das Gefängnis verlassen konnten, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu. Die Freilassungen erfolgten kurz vor einem erwarteten Besuch mehrerer kurdischer Politiker bei dem inhaftierten Rebellenchef, PKK-Chef Abdullah Öcalan, der mit Ankara über ein Ende des Kurdenkonfliktes verhandeln soll. Die türkische Justiz geht seit Jahren gegen kurdische Aktivisten wegen Unterstützung von Öcalans verbotener Arbeiterpartei Kurdistans vor. Mehrere hundert Beschuldigte befinden sich teilweise seit Jahren in Untersuchungshaft. Tzipi Livni soll für Israel Friedensverhandlungen führen. Knapp einen Monat nach den Parlamentswahlen in Israel hat Regierungschef Benjamin Netanyahu mit der ehemaligen Außenministerin Tzipi Livni eine erste Koalitionspartnerin gewonnen. Livni soll Justizministerin und Beauftragte für Friedensverhandlungen mit den Palästinensern werden. Das Land braucht doch eine breite und stabile Regierung, um den Friedensprozess voranzubringen, sagte Netanyahu bei einem gemeinsamen Auftritt mit Livni. Netanyahu und Livni bekannten sich bei einer gemeinsamen Pressekonferenz zu einer Zwei-Staaten-Lösung des Konfliktes mit den Palästinensern. Netanyahu betonte, dass er mit Livni die Vision eines palästinensischen Staates an der Seite Israels teile, obgleich er war abseits der international beachteten Pressekonferenz weiterhin für eine Politik steht, namentlich Siedlungspolitik, die eine solche Lösung aktiv verhindert. SAP-Plattner behält 2,7 Milliarden, um bei Gates und Buffett mitzumachen. Auf 5,4 Milliarden wird das Vermögen des Mitbegründers der Software-Schmiede SAP geschätzt. Hasso Plattner wird damit als erster deutsches Mitglied im exklusiven Club der Superspender beitreten. Dafür will er mindestens die Hälfte seines Milliardenvermögens abgeben. Folglich verbleiben ihm 2,7 Milliarden Euro. Das ist nämlich das Aufnahmekriterium für die Spendeninitiative The Giving Pledge der US-Milliardäre Warren Buffett und Bill Gates. Die Organisatoren der Aktion Das Spendenversprechen gaben Plattners Aufnahme am Dienstag bekannt. Wenn Plattner spendet, ist um wem Plattner spendet, ist unbekannt. Es darf ihm aber nichts nützen. Plattner spricht sein Spendenversprechen als Aufnahmevoraussetzung, aber als Dank für seine vorzügliche Ausbildung an der Universität Karlsruhe aus. Was Heide Simonis und Andrea Ypsilanti nicht gelang, eine potenzielle parlamentarische Mehrheit auf sich bei der Ministerpräsidentenwahl zu vereinen, gelang gestern knapp vor 13 Uhr Stefan Weil von der SPD mit seiner rot-grünen Koalition in Hannover. Alle 69 Stimmen konnte er auf sich vereinigen. Ob es nun am unscharfen Programm dieser rot-grünen Koalition oder einfach nur an der Männerbündelei seines SPD-Haufens oder an den Negativschlagzeilen der Steinbrück-Schröder-SPD lag, seit dem 19.02. ist Stefan Weil jetzt Ministerpräsident von Niedersachsen. Baden-Württemberg, Sitzmann, Gespräche ja, Kohle nein. Die Grünen im Landtag bekräftigten am Dienstag ihre bisherige Position zu den Mehrkosten der Deutschen Bahn AG bei Stuttgart 21. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Edith Sitzmann, forderte den Bahnvorstand auf, den Projektpartnern endlich alle Informationen nebst Gutachten und Berechnungen zukommen zu lassen, mit denen die Mehrkosten von 2,3 Milliarden begründet werden. Alles muss auf den Tisch, bevor der Lenkungskreis sich damit befasst, muss die Bahn aber auch erklären, wie sie die Finanzierung des Projektes sicherstellen will. Wir verstehen uns als Treuhänder des Steuerzahlers. Wenn das Land sich mit 930 Millionen an Stuttgart 21 beteiligt, muss sichergestellt sein, dass diese Steuermittel sinnvoll eingesetzt werden und ein sicherer, funktionstüchtiger Verkehrsknoten entsteht. So sitzt man. Fazit: Gespräche kann es geben, mehr Geld gibt es nicht. Gemeinderat schlägt tiefe Bresche in Sportspange zwischen Berliner Allee und am Seepark in Freiburg. Am Ende war der populistische Druck mal wieder unwiderstehlich. Ein Neubau soll her für jene alte Eishalle an der Ensesheimer Straße, die dort 1969 gebaut in zwei Pleiten der Eishockey-Profi-Abteilung zur Sanierung des EHCs von der Stadt Anfang der 80er Jahre dem Verein abgekauft wurde und erst vor 3 Jahren für 2,8 Millionen schnell saniert wurde, um den Spielbetrieb im Profibetrieb aufrechterhalten zu können. Bloß nicht soll die neue Eishalde an diesen Standort. Lukrativer Wohnungsbau soll stattdessen her. Während hier die Mehrheit der Grünen noch mitgeht, aber Zuschauer und Eisfelder statt der Kosten beschränken will, blieben nur wenige dem Druck der alten Freiburger OB-Böhme-Koalition aus CDU, SPD, Freien Wählern und FDP gegenüber standhaft. Das Bündnis war sich selbst für falsche Zahlen nicht zu schade. Selbst die Sanierung am alten Standort vor 3 Jahren vom alten EHC-Vorstand mit 10 Millionen als die favorisierte Lösung gehandelt, wurde künstlich hoch auf 13 Millionen, der Neubau aber mit 15 bis 20 Millionen künstlich niedrig gerechnet und vom Grundstücksverkauf gegengerechnet. Im Kleingedruckten sind die Kosten ohne Grundstück dann angegeben, ohne Sofortabschreibung der alten Halle und ihrer vor 3 Jahren erfolgten Renovierung, ohne potenzielle Schadstoffbeseitigung, zum Beispiel der Ammoniumanlage, aber mit dem Bonbon des Verkaufs von 20.000 Quadratmetern für Wohnbebauung so schön gerechnet und damit auch schon beinahe ganz gegenfinanziert. Der Grundsatzbeschluss, keine Alternativen ernsthaft zu prüfen, sondern nur auf Neubau zu setzen, sprengt aber vor allem die existente Sportspange von Berliner Allee mit Eintrachtstadion über Eishalle, Schwimmbad, Wenzinger Sportanlagen bis in den Seepark. Wie in der abgerissenen Spittelacker Straße bewiesen, werden die teuer erkauften Neueigentümer den Spielbetrieb zum Beispiel von der Eintracht oder gar die immer wieder erwogene Freibadwiese des Westbades unter Lärmgesichtspunkten attackieren, auch justiziell. Freiburg scheint vor allem dem Zug der Lemminge anheimzufallen. Selbst die grüne Alternative Freiburg und die Kulturliste zogen mit im Strom der Lemminge. Nur 3 Grüne und die unabhängigen Listen versagten sich mit ihrem Teilen List und unabhängigen Frauen dem Zwang des Geheuls der Meute. Schön, dass Freiburg immer das Geld ausgibt, das es aber kaum hat. Soweit der Kommentar. Nur 3 gegen die massive Ausdehnung der privaten Kindertagespflege. Alle Gemeinderäte wollten sich nur freuen. Eltern müssen in der privaten Kindertagespflege bald genauso viel zahlen, wie wenn sie Einrichtungen in Anspruch nehmen, die Räume und besser qualifiziertes Personal bereithalten. Nicht mal unter der Hand bereitete die dem Dezernat Stuchlich zugeordnete Abteilung Kinder- und Jugendamt mit Amtsleiterin Hart die massive Aufstockung der privaten Tagespflege statt in Ganztagseinrichtungen vor. Verkauft wird dieser an dem gesetzlich ab September garantierten Betreuungsanspruch der Eltern, der vom Land mit zusätzlichen Mitteln bezuschusst wird und die Stadt billiger kommt als die besser qualifizierten Einrichtungen, als Erfolg der Wahlfreiheit der Eltern. Ohne ausgiebige Debatte im Kinder- und Jugendwohlfahrtsausschuss versteht sich. Am Ende half die Rede der Stadträtin der unabhängigen Listen Irene Vogel, hatte Dreikling berichtete gestern im Mittagsmagazin, nicht, die vor einer solchen Scheinwahlfreiheit warte. Selbst die Kulturlistenräte Keller und Wiedemann stimmten für die billigere Lösung, wie auch die grüne Alternative in Freiburg. Unmüßig geheilt. Es hatte alle Ingredienzien eines Geschmäckles, wie sich gestern im Gemeinderat die Stadt eines eigentlichen Gesamtbauungsplans für das gesamte Viertel Friedrich-Ring-Kolumbistraße-Bahnhof begab. Massive Preisnachlässe für ein städtisches Grundstück einen Investor bescherte, dann aber an einer Formalie des mangelnden Ausschlusses eines wegen der rechtlichen Möglichkeit der Befangenheit eines Gemeinderats nun erneut darüber den Bebauungsplan beschließen musste und einen auf eben diesen Investor abgestimmten Teilbebauungsplan auch faktisch genehmigte. Dumm, dass auch der konkurrierende Investor selbst nicht so viel koscherer ist wie unmüßig und nach Stadtangaben nicht einmal die reklamierten Grundstücke für seine Investitionen aufweisen soll. Der Gemeinderat zog sich auch hier mit der Verwaltung mit, Konkurrentenklagen inklusive.